so verteilt, dass es dann auch angeblich austrocknet. Diese Konstruktion ist aus meiner Sicht, und ich bin ja der, der das schlussendlich dann für Gerichte beurteilen soll, immer als fehlerhaft anzusehen.
Das setzt immer voraus, dass die Dunsthaube, die angeschlossen ist, einwandfrei funktioniert und gepflegt ist. Das heißt, die Fettfilter sind tipptopp. Wir gehen von einer nagelneuen Haube aus und die kann man auch in diesem Zustand halten, wenn man sie pflegt.
Da gibt es im Markt mehrere Systeme, die quasi so aussehen, als könnte man sie schön formschlüssig zusammenstecken. Aber das Zauberwort ist eben druckfest.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 32. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Hallo lieber Sascha, herzlich willkommen mal wieder zum weltbesten Küchenpodcast im Internet, ihr lieben Küchenliebenden. Ah, Mensch, Sascha, wie geht es dir? Wie ist dein Gefühl?
Gut. Das ist ja mein Thema, das wir heute haben. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und deswegen habe ich ja auch heute auf einen Gast bestanden, damit wir da mit möglichst viel Kompetenz auch nochmal rausgehen. Also nicht, dass wir beide
hätten. Das war nicht wieder so. Ja, nicht, dass wir wieder so Larifari da auftreten.
Genau, wir brauchen noch einen Profi, der uns ergänzt dazu, haben wir uns überlegt.
Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, also wir werden einen Gast haben, das nehmen wir mal vorweg, genau. Der Küchenhelfer der Woche, der fällt dieses Mal aus, dafür hat Sascha etwas dabei. Das ist irgendwie auch ein Küchenhelfer, habe ich den Eindruck. Es geht um die Werkzeugliebe, dazu kommen wir dann später. Und grundsätzlich freuen wir uns natürlich über Feedback von euch. Während des Podcasts bitte schon mal eine Bewertung da lassen. Lasst uns ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Wir erscheinen im vierwöchigen Rhythmus. Ja, und deswegen ist ein Abo natürlich sehr, sehr hilfreich. Die Spotify Party Playlist wird auch wieder bespielt. Die befüllt heute unser Gast, dessen Namen wir noch nicht verraten werden. Und da wird auch wieder für jeden was dabei sein. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook und es gibt natürlich eine Homepage küchenliebe-podcast.de. Eine Sache müssen wir kurz einstreuen bezüglich unseres Gastes. Dies ist keine offizielle Sonderfolge, also keine Sponsorenfolge. Diese Folge kann aber leichte Spuren von Werbung enthalten. Sascha, ich glaube, so können wir das formulieren.
Ja, was sich ja bei einem Gast aus der Industrie nicht wirklich vermeiden lässt, natürlich.
Genau, Industrie oder sagen wir mal eher Handel. Ja. Aber das lösen wir dann gleich. Mhm. Das lösen wir dann gleich auf. Diese Folge machen wir für Profis. Ich bin überzeugt, dass Profis hier einiges lernen können und wir wollen natürlich auch den Endgebraucher, den Küchensuchenden aufklären. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Sascha, was war los? Kleiner Rückblick. Letzte Folge.
Ja, wir hatten also richtig tolles Feedback bezüglich unserer, ein bisschen kompakten Aussagen zum Thema vermeidbare Reklamationen. Ja. Das war also durchweg positiv, also auch aus Seiten des Handels, die gesagt haben, Mensch, das ist doch toll, das ist ja was uns mal ein bisschen Arbeit sparen kann. Nämlich, dass der Kunde auch mal mitarbeitet.
Ja, absolut. Und es gab weitere Anfragen zum Thema QR-Code. Wir hatten das mal in einer Folge erzählt oder angeboten, dass wir einen QR-Code als PDF zusenden können. Das ist so eine DIN A4-Seite. Die kann man dann in einem Acrylaufsteller in der Ausstellung platzieren, sodass die Küchensuchenden, die Kunden dann entsprechend auch unseren Podcast finden. Und ja, somit unterstützen wir dann natürlich den Verkauf etwas.
Ja. Also vorab einmal noch, natürlich wird es auch heute ein paar Wiederholungen geben. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Wir hatten ja zum Beispiel schon das Thema Dunstabzugshaube und logischerweise auch das Thema Abluft und Umluft da schon mal etwas angerissen. Aber die Folgen sollen ja auch unabhängig voneinander hörbar sein. Und eine häufigere Penetration bringt das Thema natürlich auch noch besser an den Mann oder die Frau.
Genau. Dann kommen wir zur Überschrift Abluft und Umluft. Wir haben bewusst gesagt Abluft und Umluft, weil es gibt für beide Varianten eben eine Daseinsberechtigung. Ob das eine besser ist als das andere, das klären wir später. Aber grundsätzlich gibt es für beide Lösungen einen Anwendungsbereich. Grundsätzlich glauben wir, dass hier viel Wissen verloren gegangen ist irgendwo oder vielleicht wird das Thema auch hier und da ignoriert. Um einen Verkauf oder den Küchenkauf am Ende nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Das unterstellen wir jetzt einfach mal so. Fast jede Küche hat eine Dunsthaube oder einen Abzug integriert in einem Kochfeld. Und wir wollen heute darüber sprechen, was ist Abluft, was ist Umluft und welche Vor- und Nachteile haben diese Systeme. Dazu haben wir einen Fachmann eingeladen und zudem würden wir jetzt rüberschalten nach Nordhorn.
Ja, also wir sind jetzt in Nordhorn bei Martin Starks. Hallo Martin, wir freuen uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen ihr beiden. Hallo Sascha, hallo Gérard. Vielen Dank für eure Einladung und ich hoffe, dass ich zum Thema Abluft und Umluft, weil auch das ist mein Thema, unser Thema, vielleicht so den einen oder anderen Experten-Tipp oder Erfahrung dazu
führen. Ja, sehr gut. Wir wissen natürlich ja, wen wir uns eingeladen haben, aber unsere Hörer ja nicht. Sei doch so nett und stell einmal dich und natürlich auch deinen Arbeitgeber mal vor.
Ja, also mein Name ist Martin Starks, ich bin 60 Jahre jung, bin seit 31 Jahren für die NABER GmbH in Nordhorn tätig, seit 2007 im Bereich Produktmanagement und mit meinem Kollegen Herrn Dr. Bruns aus der Produktentwicklung verantworten wir und pflegen und hegen unsere 3850 Artikel, die wir in unseren Katalogen für den Küchenfachhandel, für den Küchenprofi, für Interessierte, für kaufwillige Küchensuchende, wie das genannt wurde, bereithalten, sodass wir quasi in einem Spektrum von der günstigen Einstiegsküche oder Projektküche bis hin zum High-End-Küchenprojekt mit Beleuchtungssystemen alles anbieten können.
Also das ist das, was ich vorhin meinte, das ist der leichte Werbebeigeschmack, den wir da haben. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter in der Szene, aber Sascha, wir können sie nicht alle interviewen und wir haben eben das Glück, dass wir Martin Starks hier begeistern konnten, dabei zu sein.
Ja, und natürlich auch, das weiß ich, weil ich natürlich nicht nur das Unternehmen, sondern auch Martin schon lange kenne, dass es auch einfach, ihr habt, euer Steckenpferd liegt auch in der Lüftungstechnik und ihr entwickelt und forscht da auch selbst, aber dazu kommen wir natürlich im Laufe des Podcasts nochmal. Einmal so ein Fakt, also das wollte ich gerne mal festgehalten haben. Ich bin ja jetzt auch schon, Gérard und ich beanspruchen für uns ja immer 50 Jahre Küchenerfahrung schon zu haben. Und auch wenn der Gérard nun knappe 2 Jahre älter ist, habe ich dann ja auch schon meine 25 Jahre rum. So zum Anfang der modernen Einbauküche, sagen wir mal so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ich kann mich an keine Küche erinnern, wo nicht hinter dieser kleinen, einfachen Dunstabzugshaube auch ein Loch in der Wand war und die Luft nach draußen geblasen wurde. Das war Standard. Also wenn ich als Kind irgendwo mal eine Küche mitmontiert habe, da war immer ein Loch in der Wand. Das war dann teilweise noch früher, wir haben die Dinger immer Miefquills genannt. Umluft war kein Thema, das war fast unbekannt.
Und das Loch war sehr klein.
Ja, passte gerade so die Hand durch. Das Loch war sehr klein. Aber das war einfach, das war die Basis. Also es war selbstverständlich, die Küche bekam eine Dunstabzugshaube, aber die pustete dann auch eine gewisse Menge dieses Zeugs nach draußen. Und das hat sich irgendwie über die Jahre in eine Richtung entwickelt, dass wir, ich würde sagen, heute einen höheren Anteil Umluft als Abluft haben.
Ich würde das teilweise teilen, ja. Ich glaube, es gab ganz, ganz lange Zeiten vor der Dunstzaube, die so in den Anfang der 70ern Einzug hielt. Also ich kann mich als Kind, ich bin in den 60er Jahren geboren. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Küche ohne eine Dunstabzugshaube, wo dann das Fenster immer auf Kipp gesetzt wurde. Und irgendwann kam dann mein Vater nach Hause mit einer Metallhaube, die wurde dann mit einem Loch durch die Wand gebohrt oder geschlagen wahrscheinlich. Und von da ab hatten wir eine irgendwie funktionierende Dunstabzugshaube auf Abluftbasis. Ansonsten ist das so, diese Anfänge begannen ganz klar im Thema Abluft. Das veränderte sich dann erst in der neueren Zeit, so ab den 2000ern, dass auch umluftbetriebene Lösungen in den Handel oder in die Häuser Einlass gefunden haben.
Und diese, wir haben eben über dieses 10er Rohr gesprochen, das ist ja auch, ich sag mal, ein Fehler, der zum Glück abgestellt wurde in den letzten Jahren. Wenn man früher dieses kleine Röhrchen in der Wand hatte und mit immer stärkeren Hauben an diese Rohre rangegangen ist, um eine Abluft herzustellen, hatte man diesen, wir haben das mal definiert, diesen Capri-Sonne-Effekt. Ne? Den gibt es rückwärts und vorwärts. Also wir stellen uns vor, wir haben ein ganz kleines Strohhalmchen, diesen orangenen Strohhalm von Capri-Sonne im Mund und wollen dann mit voller Kraft da durchblasen. Das funktioniert natürlich nicht, ja. Und dafür braucht man einen größeren Querschnitt. Und deswegen war uns eben auch besonders wichtig, mal dieses Thema Abluft und Umluft mit einem Profi zu klären. Wie ist diese Geschichte entstanden, die Verbesserung der Ablufttechnik in den letzten Jahren?
Weiß denn überhaupt jeder, was Abluft und Umluft ist? Oder muss der Klugscheißer jetzt erstmal was sagen dazu?
Da müssen wir aber die Klugscheißerglocke läuten.
Also nur mal für die Hörer, die jetzt wirklich sehr uninformiert sind, was ja nicht schlimm ist. Also eine Küche kauft man ja meistens nur zweimal im Leben. Ganz einfach, Abluft heißt, dass ich ein Loch in der Wand habe, diese Dunsthaube, die diese Kochvrasen ja aufnimmt, diese durch dieses Loch in der Wand nach außen befördert. Das sind natürlich selten 100%, aber ein Großteil wird versucht, hängt natürlich von der Qualität dieser gesamten Lüftungstechnik ab. Und Umluft heißt ganz einfach, dass ich eine Dunstabzugshaube, sind meistens die gleichen Geräte, die eignen sich für beide Betriebsarten, dass diese Dunsthaube diese Luft nur filtert und wieder in den Raum entlässt. Und eines ist natürlich ein Fakt bei jeder Umlufttechnik. Ich filtere gegebenenfalls irgendwelche Rückstände in dem Kochfrasen raus. Aber die Fette zum Beispiel, teilweise auch Gerüche, je nach Technik. Aber niemals wird Feuchtigkeit gebunden. Das ist die Basis, darüber, worüber wir heute sprechen wollen. Bei Umluft bleibt die Feuchtigkeit im Raum.
Genau.
Der Klugscheißer hat gesprochen.
Ging, genau. So, Martin, also nochmal der Anschluss. Ja. Wir hatten eben gesprochen über die Lüftungstechnik. Wie war da die Entwicklung vom 10er Rohr bis zu dem, was wir heute als Standard ansehen?
Die Entwicklung ist, du hast gerade gesagt, dieses 100er Rohr, also dieser 10 cm kleine Durchlass, der war eigentlich nicht passend. Das war so der Strohhalm, durch den dann die Luft hindurchgesogen oder gepresst wurde. Das ist nicht so ganz richtig. Also als das begann mit dieser kleinen Haube, die 300 oder 200 Kubikmeter in der Stunde gemacht hat, da war das 100er Rohr durchaus passend. Eigentlich sind diese Querschnitte mitgewachsen mit den Leistungen der Haube. Und so in den 90er Jahren hatten wir dann eigentlich standardmäßig mittlerweile ein 125 mm System. Das heißt, wir hatten schon mal 2,5 cm Querschnitt mehr, was einer Verdopplung entspricht. Was aber immer noch nicht ausreichte, denn das war ja noch weit vor dem Energieeffizienzlabel für Dunstabzugshauben. Das heißt, jeder konnte die Menge befördern, die er meinte, befördern zu müssen. Und da war halt das Rohr in der Wand das Limit, das Tor, wo alle durch mussten. Und so ist es eben so gewesen, dass wir auf Wunsch einiger Haubenhersteller 2003 angefangen haben, vom 125er aufzubauen oder eine Untersuchung zu starten für die Vergrößerung des Strömungsvolumens. Also wir haben quasi eine Benchmark gemacht und haben geprüft, unter welchen Bedingungen lässt sich welches Volumen durch einen Querschnitt befördern. Und wir sind dann darauf gekommen, dass eben das 150er System, was es bis dato dann gab, dass das eben aufgrund der Strömungsverhaltens der Luft nicht mehr ausreichte. Und daraufhin haben wir dann, obwohl der Querschnitt eigentlich ausreichend war, und wir haben dann versucht, die Strömung in den Kanalrohren zu optimieren, da wir festgestellt haben, wir verlieren eigentlich wenig in der Länge, also in dem Rohr, sondern der Verlust, der findet statt in den Bögen. Also immer da, wenn ich eine Luft umleite, dann habe ich das Problem von Druckverlusten, die sich aufbauen, und je mehr Druckverlust ich in einem Rohr habe, desto weniger Volumen kann ich am Ende dadurch leiten. Das war dann die Geburtsstunde 2005 von unserem CompareFlow mit den Leitkörpern, die halt neuartig in diese Bögen integriert wurden.
Also das war ja früher immer so, ich sag mal, der Küchenplaner, der hat dann immer, wenn er eine Rohrlänge berechnet hat, wurde immer gesagt, naja, so ein 90-Grad-Bogen, den rechnen wir als einen Meter. Das war immer so eine Faustregel, die man da gern genommen hat natürlich.
Genau, das haben wir dann 2005 eben deutlich verbessert, was wir dann auch belegt haben mit Messeraufbauten, mit Messergebnissen, so dass es dann eben möglich wurde, größere Volumenströme durch einen klassischen 150er Querschnitt zu bewegen.
Ja, kann man bitte einmal dieses Thema Flexrohr aufnehmen? Dass wir das einmal klären. Also erklär also bitte, was das ist und so weiter. Wir müssen ja verbal visualisieren.
Es gibt beim Flexrohr zwei verschiedene Dinge. Es gibt einmal einen glattwandigen, flexiblen Kanal. Mhm. Der ist auch über eine begrenzte Strecke strömungsneutral. Das heißt, da passiert nicht viel. Da reden wir aber von einer ganz kleinen Wellenform. Das heißt, das ist eigentlich in der Geometrie für die Strömung ein glattes Rohr. Worüber draußen immer diskutiert wird, sind diese Flex-Schläuche. Das sind in der Regel so weiße PVC-Schläuche. Das ist ein relativ einfaches Anschlussverfahren, was auch noch so aus den 70er Jahren kommt, aus dem Beginn der Dunstabzugshaube. Aber das ist natürlich kein stabiles Rohrsystem. Also das kann ich verschieben, das kann ich knicken, das kann ich auch mal wringen und kann es quasi zudrehen. Und alleine, wenn ich es fachlich weitestgehend richtig verlege, habe ich halt über diese Zickzack, über diese Berg- und Talgeometrie vom ersten Zentimeter an Verwirbelungen, die sich dann in der Summe sehr, sehr negativ auf den Druckverlust und am Ende auf das Strömungsvolumen auswirken.
Man kennt diese Schläuche auch früher noch vom Wäschetrockner, ne?
Genau, da werden die auch verwendet, da ist es aber das gleiche Phänomen. Die werden dann irgendwann mal an einen Wäschetrockner angeschlossen. Dann werden die da irgendwie verlegt, das ist so ein 2 Meter langer Schlauch und wie der dann da liegt und ob da am Ende des Tages auch mal ein alter Pullover drauf fällt oder eine leere Waschmittelkiste drauf geschmissen wird, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, wenn dieser Kanal nicht dieser 100 Millimeter Durchgang behält, dann wird das auch beim Wäschetrockner zu keinem guten Ergebnis führen. Ja.
Aber der Wäschetrockner bewegt also natürlich relativ wenig Luft im Verhältnis zu einer modernen Dunstabzugshaube. Und diese Dinger, ich sehe ja das auch häufig, wenn sowas mal falsch gemacht wird, machen die Monteure sich das einfach. Da wird ein Flexschlauch genommen und der liegt teilweise noch lose dann irgendwo auf den Schränken und bewegt sich, wenn die Dunsthaube läuft. Das kannst du natürlich total vergessen. Da hast du ja Leistungsverluste, die teilweise in einen Bereich gehen, dass gar keine Luft mehr durchkommt am Ende.
Das ist so. Also wenn gar keine Luft mehr durchkommt, das wird sich dann sicherlich an der Haube extrem bemerkbar machen. Wo man es nicht unbedingt merkt, ist eben im Verlust. Ja. Also wenn man sagt, statt 100% der Strömungsfläche stehen jetzt nur noch 75, dann ist es sicherlich ein Thema, was ein Kunde nur sehr begrenzt wahrnimmt. Nichtsdestotrotz ist also gerade bei dem Flexschlauch, den ich persönlich für eine wirkliche Notlösung halte, wenn mal gar nichts anderes mehr geht, dann sollte man den über eine kurze Distanz einsetzen, aber dann bitte auch so glattwandig spannen, wie es eben geht. Weil ansonsten, Sascha, bin ich bei dir, wenn sowas in einem Haubenschacht lose verlegt wird und das ist vielleicht auch noch 20 Zentimeter zu lang, dann hört sich das, wenn die Haube läuft, an, als wenn ein Hubschrauber in diesem Metallgehäuse unterwegs ist, weil das schlägt links und rechts und oben und unten an den Metall.
Ja, wir haben ja als Alternative aber auch noch, wenn es dann mal sein muss, das habe ich immer versucht, den Monteuren einzubläuen, den Aluminium-Flex-Schlauch, der ja auch ein bisschen formstabiler auf jeden Fall ist. Also wenn es möglich ist, habe ich immer gesagt, verwende diesen sogenannten weißen, diesen Trocknerschlauch sozusagen möglichst gar nicht, sondern nehmt einen aluminiumflexiblen Schlauch, wenn ihr mal einen Bogen machen, konstruieren müsst, der sonst in fester Konstruktion nicht möglich ist. Der Aluminiumschlauch ist da eigentlich für mich die einzig akzeptable Notlösung, muss ich sagen.
Genau, der sammelt im Zweifelsfall sogar noch ein bisschen Feuchtigkeit, die dann in Ruhe abtrocknen kann. Ist auch noch ein kleiner Vorteil gegenüber diesen Kunststoff-Flex-Schläuchen. Martin, der heutige Standard, würde ich jetzt mal so behaupten, sind 150 Millimeter Querschnitt. Ist das aktuell Stand der Dinge oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Also das ist Stand der Dinge und auch Stand der Technik. Das ist auch dem geschuldet, dass es in den heutigen Küchen kaum mehr Bauraum gibt. Also es gibt ja schon das Thema mit niedrigeren Sockeln, der Kunde wünscht immer tiefere Auszüge und das kollidiert natürlich dann irgendwo mit einem Lüftungsrohr, was jetzt für die geführte Umluft oder für die Abluft hinten irgendwie in dem Schrank vom Kochfeld, also von der Arbeitsplatte runtergeführt werden muss und dann irgendwie durch den Sockel nach vorne oder nach hinten durch die Wand abgeleitet. Also ich sehe da so mittelfristig keine Tendenzen, dass wir auf ein 180er oder 200er System gehen, weil das lässt einfach der aktuelle Bauraum nicht zu.
Also alles das, was wir hier besprechen, setzt immer voraus, also wir reden über Ablufttechnik und Umlufttechnik, das setzt immer voraus, dass die Dunsthaube, die angeschlossen ist, einwandfrei funktioniert und gepflegt ist. Das heißt, die Fettfilter sind tipptopp. Wir gehen von einer nagelneuen Haube aus und die kann man auch in diesem Zustand halten, wenn man sie pflegt. Dafür verweisen wir gerne nochmal in Richtung Folge 11. Da haben wir eine Folge gemacht dazu, wie so eine Dunsthaube funktioniert und wie die gepflegt wird. Also über dieses Thema sprechen wir heute nicht. Wir gehen davon aus, dass die in einem idealen Gebrauchszustand sind.
Ja.
Das müssen wir kurz sagen.
Ja, vollkommen richtig. Ja? Vollkommen klar.
Ich hätte dazu, also zu der Pflege und dass die Haube technisch in Ordnung ist, hätte ich noch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, der auch im Kleingedruckten der Bedienungsanleitung jeder Haube steht. Ja. Dass diese Haube bitte oder dieses Dunstabzugssystem bitte vor Beginn des Kochvorgangs, also nicht, wenn man das Kotelett in die Pfanne legt, sondern wenn man überlegt, ich fange gleich an zu kochen, dass man dann anfängt und das Lüftungssystem einzuschalten. Egal, ob ein Umluft- oder ein Abluftbetriebenes System, weil was es braucht für eine funktionierende Lüftung, dass also dieser Wrasen über dem Kochfeld auch eingesammelt oder unter dem Kochfeld eingesammelt wird, ist definitiv ein Luftvorhang, der sich aber erstmal bilden muss. Das heißt, es ist nicht so, ich habe eine rote Ampel, stehe da mit meinem Auto, mit meinem Wohnwagen und ich fahre los, die Ampel wird grün und der Wohnwagen fährt sofort mit.
Ja.
Bei der Luft ist das deutlich verzögert. Das heißt, ich brauche etwa 2 bis 3 Minuten, bis sich so ein Luftvorhang bildet, bis ich auch in dem Raum, ich gehe jetzt mal von einer geschlossenen Küche aus und nicht von einer Wohn-Ess-Küche, bis ich da merke, aha, da ist jetzt in meiner Küche ein leichter Unterdruck. Dadurch wird dann auch gewährleistet, dass wenn der Kochvorgang beginnt, dass keine Geruchsmoleküle, gerade Thema Umluft, dass die eben einfach so wahllos in den Raum strömen können. Also gerade beim Thema Abluft ist es eben wichtig, dass man auch für eine Zuluft schafft. Je besser eine Frischluftversorgung von außen ist, so besser ist auch mein Absaugergebnis.
Also um das nochmal kurz aufzudröseln. In beiden Fällen ist es wichtig, die Haube vorher einzuschalten. Im Abluftbetrieb und im Umluftbetrieb. Im Umluftbetrieb wird ein Luftvorhang erzeugt, der eben die Luft so weit zirkulieren lässt, dass sie immer wieder in der Haube ankommt. Und bei der Abluft wird ein Luftstrom erzeugt, der dann die Luft von der Zuluft zur Haube ansaugt.
Vollkommen klar. Sollte nur natürlich nicht möglichst direkt neben dem Kochfeld sein. Also das, die beste Möglichkeit ist im Prinzip immer, ich habe sozusagen die Zuluft im Rücken, dass sie mir keine Querluft macht beim Absaugen und dann kriege ich da in jedem Fall das beste Ergebnis. Aber du hast ja exakt das gesagt, was wir auch immer beten und propagieren. Liebe Nutzer, lest die Bedienungsanleitung. Das steht tatsächlich drin. Schalten Sie das Gerät vor dem Kochvorgang ein. Wenn ich das versuche, Leuten zu erklären, nehme ich immer gern diesen Kaminofen-Effekt. Wenn du einen Kaminofen anheizen willst, dann kommst du auch nicht umhin, 3 Stücke Zeitungspapier reinzutun, eine große Flamme und dann hast du auch im Schornstein ja einen Zug, dass da auch die Physik im Schornstein funktioniert. Und das sage ich denen immer. Ich sage, Leute, wenn schon Wasser unter den Hängeschränken steht, dann ist es fast zu spät, die Dunstabzugshaube einzuschalten. Dann funktioniert die gar nicht mehr.
Für eine Abluft, je nachdem, wie leistungsstark das System ist, kann man auch eine Etage drüber ein Fenster öffnen. Wenn die Haube stark genug ist, stellt die im Haus, im Raum so einen großen Unterdruck her. Die Luft findet ihren Weg in Richtung Dunsthaube. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
Ja.
Genau, das ist, es muss also wirklich nicht in der Küche sein. Also wenn ich das zu Hause mache, ist zum Beispiel immer das Wohnzimmerfenster dann eben auf Kipp. Das reicht auch völlig aus. Genau. Aber dann ist es wirklich so, dann spürt man, dass eben ein Frischluftstrom aus dem Haus in die Küche strömt, wenn man entsprechend sensibel ist. Und man merkt aber auf jeden Fall, dass der Kochdunst, wenn man dann brät oder backt oder auch beim Betrieb des Backofens, wenn ich da grille, dann darf ich auch diese Dunstabzugshaube ruhig einschalten, weil die reinigt bei Umluft auf jeden Fall die Raumluft, die ja auch aus jedem Backofen austritt während eines Brat- oder Backvorganges. Und bei der Abluft befördert eben dann dieses Dunstabzugssystem jegliche Gerüche, die in dieser Küche sind, nach draußen und frische Luft strömt nach.
Also auch gern nachlaufen lassen natürlich nach dem Kochen, weil es steht ja auch noch die Pfanne mit dem Bratfett, den Resten, die bleibt ja stehen und der Geruch wird ja trotzdem noch ausgedünstet sozusagen. Also einfach immer noch mal 5 bis 10 Minuten nachlaufen lassen. Einige Dunstabzugshauben haben diese Funktion ja integriert. Da kann ich auf die Taste drücken und die schaltet sich dann sogar selbsttätig im Nachlauf nachher aus. Auch eine absolut wichtige Information für die üblichen Nutzer hier.
So, Martin, Sascha, also wir sprechen in vielen Bereichen über das Thema Abluft und das ist, ich kann jetzt von meiner Seite nur sprechen, für mich das ideale System. Wir haben das eben so verbaut. Martin, wie sieht denn eine ideale Abluft aus? Ich spreche jetzt mal von der Wegführung. Wie lang dürfen Rohre sein? Wie viele Knicke und Winkel darf man einbauen? Oder ja, mach mal so ein perfektes Szenario auf.
Also das ideale Szenario wäre wirklich, wenn ich zum Beispiel eine wandhängende Haube habe, ich würde noch 30 cm ein rundes Rohr auf den Stutzen des Motors setzen, würde dann einen runden 90-Grad-Bogen nehmen, würde damit in den runden Mauerkasten gehen und würde das Ganze nach außen ausblasen. Das wäre quasi das Beste, was ich da tun kann. Manchmal ist es jedoch so, dass ich auch längere Wege zurücklegen muss. Dann sollte ich immer darauf achten, dass es zum einen feste Kanäle sind, die verwendet werden. Mhm. Gut, bei den Bögen ist das, habe ich vorhin erwähnt, seit 2005 nicht mehr ganz so dramatisch. Da gibt es eben das System, was die integrierten Leitkörper in den Bögen hat. Damit sind die Bögen deutlich entschärft. Auch da gibt es mittlerweile Systeme, die zum zweiten Mal überarbeitet wurden. Ich will jetzt keine Werbung machen. aber da ist es wirklich so, dass der Druckverlust so weit reduziert wurde, dass es im Prinzip egal ist, ob ich 2 oder 3 Bögen verwende und viel mehr sind es in der Regel eigentlich auch nicht. Ja. Und dann kann man mit einem Mauerkasten direkt nach draußen gehen. Ja, zum Mauerkasten können wir vielleicht später noch was sagen. Der muss ja auch heute gewisse Attribute erfüllen in Richtung Energieeffizienz, Dichtigkeit und so.
Aber da können wir schon drüber sprechen, warum denn nicht? Klar. Also es gibt ja verschiedene Systeme, Sascha und ich, wir haben das schon mal so, oder Sascha hat das so schön formuliert, es gibt ja so ganz, ganz alte Mauerkästen, das ist alles komplett Kunststoff, da ist so ein Kläppchen eingebaut, das flattert, das klappert. Was hast du gesagt, Sascha, das ist eigentlich nur dafür da, dass sich da kein Eichhörnchen einnistet.
Genau, dass da kein Eichhörnchen oder Vogel reinfliegt, also für mehr sind die Dinger nicht zu gebrauchen und das hat man auch heute ja längst erkannt. Und ich bin erschrocken, wie viele Küchenhändler immer noch diese Kunststoff, diese Preis, ich nenne sie jetzt auch bewusst mal preiswerten Mauerkästen überhaupt einbauen. Die Dinger sind strömungstechnisch eine Farce. Zumindest häufig die Gitter, ab und zu sind sogar noch, wenn man die im Baumarkt kauft, dann ist da draußen so ein Lamellengitter, ein festes und dann ist am besten noch ein Insektengitter von innen davor. Das ist gedacht, damit Insekten von außen nicht reinfliegen, aber von innen durch die leichten Fettreste, die drin sind, ist das Ding nach ein paar Monaten im Prinzip dicht. Und was natürlich zusätzlich passiert und das kennen sicherlich einige unserer Hörer, die eine ältere Dunstabzugshaube oder eben diesen alten Mauerdurchbruch, Mauerkasten noch haben. Man steht bei Frost einfach mal in der Küche, man lehnt vielleicht an der Arbeitsplatte und so mit dem Rücken hinter der Dunsthaube und man bekommt einen eiskalten, leichten Windhauch über den Rücken.
Die kalte Luft wird zurückgedrückt.
Die kalte Luft wird zurückgedrückt. Und ich sag mal, das ist jetzt, um jetzt mal so eine Aussage vorwegzunehmen, ich höre immer von vielen, ja, ich puste ja geheizte Raumluft nach draußen, deswegen möchte ich keine Abluft. Aber andersherum wurde jahrelang da immer das Falsche gemacht, dass ich im Winter meine ganze Bude ausgekühlt habe durch die schlechten Mauerkästen. Also nicht mehr Stand der Technik und da gibt's im Zubehör natürlich, Martin, ihr seid da natürlich auch sehr gut aufgestellt. Natürlich auch die richtigen Dinge. Und da erzähl uns doch mal, was ist da jetzt das Richtige, wo ich das Loch in meiner Wand so habe, dass ich möglichst geringen Leistungsverlust habe, damit es vielleicht auch noch schick aussieht? Und natürlich ich im Winter das auch alles von draußen thermisch getrennt habe.
Gut, so viel Werbung hätte ich jetzt gar nicht machen können, Sascha. Vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass immer noch, das sehen wir ja an unseren Verkaufszahlen, von diesen einfachen Klappenmauerkästen leider Hunderte verkauft werden. So, und das Problem, auch das hast du gerade angesprochen, ist nicht der Wärmeverlust, der beim Kochen durch den Motor angesaugt und nach draußen gepustet wird. Denn da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, wie lange kochen wir denn am Tag und wie hoch, auf welcher Lüfterstufe läuft denn die Haube? Das hatte der Gérard vorhin gesagt, also dass das eben auch nachlaufen muss. Also ich bin auch ein Freund davon, dass man immer, wenn man kocht, die Leistungsstufe der Haube immer mal kontrolliert und anpasst an das, was ich gerade tue. Denn wenn ich eine halbe Stunde Gemüse koche, ist das weniger Kochrasen, als wenn ich jetzt einen Topf Nudeln daneben setze und der fängt jetzt an zu kochen. Trotzdem zum Thema Mauerkasten zurück. Es gibt heute eben Mauerkastensysteme, die energieeffizient einmal unterbinden, dass es einen permanenten Luftaustausch gibt, weil das ist das, was eigentlich Geld kostet, diese permanente Leckage in der Gebäudehülle. Mhm. Die gilt es natürlich auch vom Gesetzgeber her, gilt es das zu vermeiden. Da gibt es mittlerweile im Markt einige Mauerkästen, die wirklich die Gebäudehülle während der Nichtbenutzung der Haube, und das ist der weitaus größere Teil gegenüber dem, wenn denn der Lüfter auf Abluft läuft, was da an Abluft verloren geht, an Wärme verloren geht. Es ist nämlich ständig die Situation, wir kommen alle so aus dem Norden, wenn da ordentlicher Wind weht, dann habe ich also fühlbar kalte Luft, die aus dem Rohr, aus dem Fettfilter meiner Haube herausfällt, und das spürt man auch, die fällt einem so auf die Hände, wenn man da steht. Mhm. Das ist natürlich mit einem auch für, ich sag mal, wenig mehr Geld zu bekommenden energieeffizienten System, was über einen verschlossenen Trichter oder über verschiedene Lamellen, die quasi diese Rohröffnung während der Nichtbenutzung der Haube getestet, fest und luftdicht verschließen. Die klappern natürlich auch nicht mehr, weil was man bei diesen einfachen, achsgelagerten Mauerkästen immer hat, ist bei so ein bisschen Wind immer so ein Klick-Klack, Klick-Klack, wenn der also von jeder Luftbewegung hin und her bewegt wird.
Ja, total super war das früher. Ich sag jetzt mal für unsere Hörer, damit die ein Gefühl haben, natürlich hat man ein Loch in der Wand. Und wenn ich einen modernen Neubau habe, bleibt ein Loch in der Wand. Diese Dinger haben einen Dämmwert, der vergleichbar ist mit dem eines aktuellen, gut gedämmten Fensters. Martin, so wirst du mir ungefähr zustimmen. Das ist so, sind so die üblichen U-Werte dieser Mauerkästen. Und damit kann man ganz gut leben. Das ist also vollkommen in Ordnung. Wir uns da in einem Maße bewegen, dass man gerne ein Loch in der Wand haben darf auch.
Genau, dieser Isolierwert bezieht sich aber beim Fenster auf die Fensterfläche. Jetzt muss man mal die Fensterfläche in ein Verhältnis setzen zu unserem 150 mm Durchmesser Mauerkasten. Ja. Also da verliert sich das komplett. Wichtig ist einfach nur, dass diese Undichtigkeit geschlossen ist, sicher geschlossen ist und dass eben nicht bei jedem Windstoß kalte Luft rein und warme Luft rausgesogen wird.
Genau. Sag mal, Martin, früher auf einigen Baustellen hat man auch schon mal so ganz normale Wasserabflussrohre zweckentfremdet und als Abluftrohr verbaut. Ist dir das auch schon mal vorgekommen?
Das kommt hier häufiger vor. Es ist in den letzten Jahren so gefühlt weniger geworden. Also wenn ich dann noch so an meine Außendienstzeit zurückdenke, da war das ja so in den 90ern deutlich mehr Standard, dass einfach der Klempner in die Wand so ein 125er KGA-Rohr reingegipst oder reingemauert hat und dann war das fertig. Das Problem ist immer, dass dieser 125er KGA-Durchmesser nicht dem 125er Innendurchmesser von Lüftungssystemen entspricht. Hm. Und das ist dann zum Glück, das stellen wir fest, da ist im Handwerk auch ein anderes Bewusstsein, also durch diese ganzen dezentralen Lüftungen, die wir heute in den Neubauten ja finden, werden diese Rohre deutlich sorgfältiger eingebaut und dieses braune KGA-Rohr ist meines Wissens weitestgehend verschwunden. Mhm. Machte immer Probleme, egal wo man diese Abluftteile, die man gebraucht hat, innen oder außen, in dieses Rohr reinzumachen. Das hat eigentlich
die wildesten gepasst. Konstruktionen. Es wurde längs eingeschnitten und was auch immer da alles so konstruiert wurde. Also es war für mich immer früher die Hölle, wenn ich eine Dunstabzugshaube anbauen sollte und ich sah dieses dunkelorange Rohr, dann kriegte ich immer schon gleich Blutdruck und habe gedacht, aha, und am besten noch beide Seiten bündig an der Wand abgeschnitten, dass du im Prinzip kann man dem gar nur sagen, reiß das Ding raus und mach da ein weißes Rohr
und rein, dann,
das
passt. Genau, und dann nicht verklebt, sondern irgendwie mit einer Spackschraube so, dass die so zusammenhalten, weil es reicht ja, wenn die irgendwie, aber Martin, es ist ja auch ein Thema, das findet ja heute auch statt, ob das ein Flachkanal ist oder ein runder Kanal, spielt keine Rolle, dann ist das passende Klebeband, Dichtmaterial nicht dabei, dann werden diese Kanäle miteinander verspackst, das ist natürlich auch nicht ratsam, ne?
Das ist nicht ratsam und das ist auch in keiner Weise mehr notwendig. Also der Mindeststandard, würde ich heute sagen, ist ein PVC-Klebeband. Aber auch da möchte ich den Küchenmonteur sehen, der bei einem 89 mm hohen Kanal die Rolle mit dem Klebeband unter einem 100er Sockel noch um das Rohr drumherum bringt. Also da gibt es mittlerweile auch neue Systeme. Es gibt Systeme mit einer doppelten Lippendichtung, mit einem flexiblen Verbinder, wo jeder Verbinder ein quasi kleines Gelenk ist von 15 Grad. Und dann kann man das wie bei einem dänischen Spielzeughersteller einfach zusammenstecken. Und das macht es halt gerade bei der Montage in Verbindung mit möbelmontierten Kochfeldabzügen sehr, sehr komfortabel. Ja. Weil da hat der Monteur immer das Problem, ich kriege die Rohre im Schrank nicht verklebt, verklebe ich die Rohre außerhalb in der Küche, kriege ich die nicht mehr in mein Möbel unter den Füßen her. Mhm. Deswegen ist also dieses neue System, was es da gibt, wirklich eine Erleichterung und eben auch eine dauerhafte, gewährleistet eine dauerhafte Dichtheit, besser als es mit dem Klebeband möglich war.
Ja, das neue System kommt von euch, das ist ja auch gar kein Geheimnis. Ich habe es auch hier gerade glücklicherweise, das Paket ist übrigens gestern angekommen. Ich habe es hier neben mir liegen, ich benutze sowas dann für Seminare natürlich gern mal. Was auch viele immer noch Küchenmonteure nicht wissen und Kunden akzeptieren, diese Rohre nur zusammenstecken, ist fehlerhaft. Die müssen druckfest verklebt sein, womit auch immer. Ihr könnt auch einen Montagekleber nehmen. Hast nur ein Problem, wenn du mal wieder dran musst. Aber nur zusammenstecken ist einfach nicht in Ordnung, weil natürlich diese Rohre auch eine gewisse Toleranz haben. Und dann puste ich natürlich irgendwo aus diesen Schlitzen, die da entstehen könnten, dann irgendwo diese fettigen Rasen, die ich ja bei einer Abluft da nach draußen haben möchte. Relativ unkompliziert habe ich irgendwelche Verluste, die im Raum sind. Also sowas gehört verklebt, darüber wird nicht diskutiert. Wenn ich komme, gibt's Ärger.
Ja, Martin.
Darf ich dazwischen?
Bitte, ja, unbedingt.
Weil dieses Thema Zusammenstecken, da bin ich bei dir, Sascha, das reicht auf gar keinen Fall aus. Da gibt es im Markt mehrere Systeme, die quasi so aussehen, als könnte man sie schön formschlüssig zusammenstecken. Aber das Zauberwort ist eben druckfest. Das heißt, wenn da in diesem Kanalsystem Druck entsteht, dann pfeift der an allen Verbindungsstellen raus. Du hast gerade unser System erwähnt, das ermöglicht und das ist sogar ausdrücklich erwünscht, dass es nur zusammengesteckt wird. Mhm. Das heißt, über das Stecken und über eine innenseitig angebrachte Dichtung ist das Ganze und Verrastung ist das Ganze langfristig drucksicher und auch verrastet, sodass es auch wieder bewusst manuell auseinandergezogen werden muss. Also verkleben ist heute nicht mehr der Standard.
Ja. Martin, Sascha und ich haben mal so über einen dicken Daumen so eine Faustformel formuliert. Und zwar haben wir mal gesagt, wenn eine Abluft möglich ist, dann kann die Dunsthaube auch etwas günstiger sein, vorausgesetzt, es wird eine gute Ablufttechnik eingesetzt, also kurze Wege und alles das, was wir eben besprochen haben. Also sprich, die Haube kann etwas günstiger sein, wenn sie denn, ich sag mal, eine gewisse Leistung hat, klar, aber man muss nicht das High-End-System haben. Wichtiger ist aus unserer Sicht die Ablufttechnik in dem Bereich.
Das ist eine schwierige Antwort. Ich würde das umdrehen.
Du willst dich jetzt nicht mit der Haubenindustrie anlegen.
Genau. Ich würde sagen, der Kunde kann eine sehr teure, sehr leistungsstarke Haube kaufen.
Ja.
Oder ein Lüftungssystem, egal ob jetzt für die Arbeitsplatte oder für die Wand. Er kann jedes Lüftungssystem ruinieren mit einer schlechten oder falschen Abluft.
Exakt, genau das sage ich ja auch immer.
Sehr diplomatisch.
Die beste Haube taugt nichts mit einer schlechten Abluftführung. Dann machen wir es so rum.
Da kann ich mich drauf einigen.
Okay, und das ist ja dann die perfekte Überleitung, es sei denn, ihr habt jetzt noch wichtige Themen zur Abluft. Perfekte Überleitung, wenn ich dann keine gute Abluft herstellen kann, dann ist natürlich Umluft auch eine gute Alternative.
Genau, also von mir noch ein Satz dazu. Liebe Küchenliebenden, wenn ihr Fans von Abluft seid, so wie der Gérard und ich, weil wir es auch selbst zu Hause haben, wir sind davon überzeugt, Thema Umluft sprechen wir dann gleich drüber, und euer Küchenprofi rät euch so vehement davon ab, dass er sagt, er möchte das nicht, dann bin ich jetzt mal so ehrlich und sage, wenn er dem Kundenwunsch da nicht entspricht, dann seid ihr nicht beim Richtigen. Also Abluft ist schon eine, erfordert eine relativ hohe Planungskompetenz. Und viele, die das vehement ablehnen mit irgendwelchen vorgeschobenen Bemerkungen, die sind einfach zu faul. Das darf man so ganz deutlich, glaube ich, mal sagen. Martin ist ja auch immer ein Mensch der ehrlichen Worte. Entweder zu faul, sich die Mühe zu machen, haben wir ja am Anfang schon gesagt, es geht dann eben auch um den schnellen Verkauf. Oder einfach fehlt die Kompetenz in Sachen Abluftwissen. Ja. Also das so, eine so Umluft ehrlich.
Umluft ist einfacher herzustellen, ja, das kann man sagen.
Genau. Ja. Und dann sind wir jetzt mal bei der Umluft. Jetzt sind wir hier drei Abluftfans, glaube ich, würde ich mal sagen. Wir versuchen mal so neutral zu sagen, was die Umluft ist. Ich mal als erstes von meiner Warte aus. Es gibt, egal wie, ich habe so eine Haube im Schrank, ich habe eine freihängende Haube an der Wand oder diese Kochfeldabzüge. Die Kochfeldabzüge nehme ich mal ein bisschen raus, weil das ist ja ein etwas modernerer Entwicklungsstand. Ganz ehrliche Aussage aus einer von mir 25-jährigen Berufserfahrung und auch wirklich vielen Messversuchen. Diese ganz einfachen Kohlefilter, die sehen ja teilweise, sind das solche runden Plastikdinger, das raschelt so ein bisschen drin, die klipst man rein, die werden sehr häufig sehr teuer im Handel irgendwo verkauft als Zubehörteile. Die sind nahezu wirkungslos. Die macht ihr neu rein, dann filtert die Kohle tatsächlich eine gewisse Zeit die Gerüche raus, aber der Hersteller muss einen Tod sterben. Entweder will er euch einen guten Kohlefilter verkaufen, oder die Haube soll eine gute Leistung behalten. Und dieser Mittelweg dazwischen, der ist sehr schwer zu erreichen und ihr gebt da häufig Geld aus für ein sehr schlechtes Ergebnis. Und die Dinger werden ganz häufig gar nicht gewechselt. Die bleiben 5, 8 Jahre drin und ihr habt eine Keimschleuder im Haus.
Also es gibt natürlich sehr gute Aktivkohlefiltersysteme, das sind aber eben nicht die, die du meinst.
Genau.
Wenn man natürlich einen großen Wert auf eine akustische Funktionskontrolle legt, dann sollte man die einbauen, weil die Haube wird wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ich habe das letztes Mal ausprobiert bei einem Kunden, es war eine Flachschirmhaube, dann haben wir den Filter eingesetzt und rausgenommen, die Haube ist mit dem Filter einfach doppelt so laut, weil der Motor viel mehr leisten muss oder wird gebremst oder es ist, das ist eine Katastrophe.
Jetzt kommt der Martin, so.
Ja, also das würde ich aufnehmen. Es ist also tatsächlich so, dass dieser Aktivkohlefilter oder wie wir ihn nennen, Geruchsfilter, weil das ist ja nicht immer nur Aktivkohle, natürlich das Problem hat, du hattest vorhin die Capri-Sonne mit dem Strohhalm, also mit diesem Geruchsfilter oder dem Aktivkohlefilter würde ich sagen, das ist für die Luft so, als wenn sie durch einen Zigarettenfilter durchgepresst werden muss. Und das führt eben zu dem erhöhten Druckverlust. Das heißt, das Fördervolumen der Haube sackt ab, der Geräuschpegel steigt extrem an. Und das Filterergebnis ist ja ohnehin bei einer umluftbetriebenen Haube, muss die Luft, also die geruchshaltige Luft, mehrfach durch den Filter strömen. Mhm. Also es ist nicht so, dass quasi das Bratfett unten in der Pfanne von den Bratkartoffeln angesaugt wird. Das Fett bleibt im Fettfilter hängen und die Geruchsstoffe und das bisschen Feuchtigkeit, was bei so Bratkartoffeln dann anfällt, das wird durch den Aktivkohlefilter eliminiert. Das ist also nicht so. Man braucht mehrere Zyklen, also das wird ja auch Zirkulation genannt. Das heißt, es wird angesaugt, es geht durch den Geruchsfilter, es wird ausgeblasen und es wird natürlich über die Zirkulation im Raum, das hatten wir am Anfang, wieder angesaugt. So, und wenn man das dann einige Male durchgeströmt hat, dann wird es vom Geruch her sicherlich einen Einfluss haben. Mhm. Hängt aber ganz klar, da bin ich bei Sascha, von der Pflege, von der Größe, von dem Durchsatzvermögen und der Verweildauer der Geruchsmoleküle in dem Filter ab. Mhm.
Meine Frage, wir sprechen über eine Wandhaube, wir sprechen bewusst über eine Flachschirmhaube. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Luft zu führen. Einige Gerätehersteller bieten so einen Diffuser an, das heißt, oben habe ich quasi das runde Rohr, das tritt aus dem Schrank heraus und dann wird die Luft quasi rund in alle Richtungen verteilt, verblasen. Das ist die eine Variante. Da kann man natürlich auch hergehen, das hat man auch oft gesehen, oben kommt ein 90-Grad-Winkel drauf, ein Flachrohr, dann wird die Luft in eine Richtung gelenkt. Oder man macht es eben komplett ohne Diffusor und lässt die Haube oben frei blasen. Was ist denn die ideale Situation, um so eine Umluft herzustellen? Ganz konkret jetzt so eine Flachschirmhaube.
Ja, ich bin jetzt nicht Industrie, die werden da ihre eigene Meinung haben. Grundsätzlich ist natürlich die warme, feuchte Luft oben unter der Decke ganz gut aufgehoben, weil da trifft sie auf eine warme Umgebung, da ist warme Luft, steigt nach oben, also ist es wahrscheinlich besser, die feuchte, warme Luft des Kochfrasens oben unter der Decke dem Raum wieder zuzuführen, als so Richtung kälterer Fußboden. Also so gesehen, bei der Wand hängenden Haube wäre das für mich jetzt nicht das unmittelbare Problem, ob man das nach oben hin ausbläst, ob man das mit dem Diffusor 90 Grad umlenkt oder ob man es aus einem fest definierten Kanalrohr, was dann irgendwo auf dem halben Oberschrank endet, einfach ausbläst. Ja,
weil vielleicht als Anregung eine ganz leichte Führung weg von der Wand und Decke, weil wir haben nun mal leichte Restfette drin und wenn ich da einen sehr geringen Deckenabstand habe, ach, das ist so irgendwie einer meiner Lieblingsfilme. Dann haben wir den Soul-Glow-Effekt, nenne ich das immer. Also wir haben da einen Fettfleck an der Decke dann bestenfalls irgendwann mal. Oder auf jeden Fall
Frittenbuden-Effekt.
Ja,
oder
sowas. Genau, der Frittenbuden-Effekt. Aber das...
Okay, da könnt ihr euch dann anders äußern. Also,
nein, vollkommen korrekt. Wir sprechen irgendwie gleich nochmal so ein bisschen über... dieses Thema Umluft, glaube ich, nochmal auch an sich. Also wichtig ist ja festzuhalten, kein Metallfettfilter, denn auch bei den Metallfettfiltern muss der Hersteller der Dunsthaube oder des Kochfettabzuges auch wieder diesen einen Tod sterben zwischen guter Filterleistung und guter Leistung der Dunsthaube. Also die könnten den Filter auch 16-lagig machen, dann würde er viel mehr Fett zurückhalten, aber dann hätten sie 2/3 der Dunsthaubenleistung wahrscheinlich eliminiert. Also auch da ist es wieder der Grad zwischen hoher Leistung und gutem Fettabscheidegrad. Aber welchen wir ja nie haben, das ist 100%. Also wir haben immer Restfette und diese Restfette sind nun mal einfach der Tod für jeden Kohlefilter. Wenn wir die Fette nicht hätten, dann würde, oder Geruchsfelder, Martin, vollkommen richtig, ist ja nicht immer Aktivkohle, aber wenn wir diese Fette nicht hätten, dann hätten diese Geruchsfilter auch eine deutlich höhere Standzeit.
Ja. So, und jetzt nehme ich den Ball von eben nochmal auf.
Ja.
Wenn ich eine Umluftsituation ausbauen muss, das ist dann nun mal so, dann sollte es eine anständige Haube sein. Also da kann man nicht mit einem billigen Lüfter ankommen, dann muss es eine vernünftige Technik sein, um auch ein ansprechendes Ergebnis da zu erzielen.
Absolut. Ganz wichtig auch, wir haben ja mittlerweile Effizienzklassen für Dunstabzugshauben und da wird auch die Qualität des Fettabscheidegrades angegeben. Und da lohnt sich dann wirklich eine bessere Dunstabzugshaube. Ich habe hier so ein Modell eines nicht sehr bekannten, aber in der Branche bekannten Herstellers. Die hat keine Filter, aber einen extrem guten Fettabscheidegrad. Martin, bei euch um die Ecke. ich bin hellauf begeistert. Ich mache die Klappe auf. Da sieht man auch dann mal, wie viel Fett überhaupt entsteht beim Kochen. Ich wische das Ding aus. Ich sage jetzt natürlich den Markennamen mal nicht. Aber irgendwie solche Systeme mit wirklich einem guten Fettabscheidegrad sind für mich essentiell schon mal die erste Voraussetzung für eine gute oder bessere Umluftlösung.
Das greife ich also gerne auf. Da würde ich also erstmal auch eine Lanze brechen für die Gerätehersteller, was das Thema Mesh-Filter angeht. Mhm. Die haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Unserer Auffassung nach sind die, sagen wir mal, auf relativ einheitlichem Niveau. Natürlich müssen die auch immer abwägen zwischen, wie du erklärt hast, Fettfiltration und dem noch Durchlassen in der Strömung. Ich würde eher nochmal zurückkommend auf diesen Aktivkohlefilter. Da ist nicht nur das Fett das Problem, sondern auch wenn die Haube einen sehr, sehr guten Fettabscheidegrad hat, habe ich immer noch das Problem Feuchtigkeit. Und ein mit Feuchtigkeit gesättigter Aktivkohlefilter, der kann dann auch verfetten.
So, und deswegen muss auch die nachlaufen, um eben diesen Filter zu trocknen.
Definitiv.
Wie lange ungefähr? 10 Minuten, 15 Minuten?
Also eher 15 als 10, weil diese Filter sind doch relativ kompakt. Mhm. Es hängt auch immer ab, wie ist der konstruiert. Sag mal, es gibt diese Filter mit der geschütteten Aktivkohle, es gibt Filterkassetten, das ist so der überwiegende Teil. Mhm. Also grundsätzlich weiß jeder, wie lange es dauert, ein feuchtes Handtuch irgendwo mal so im Raum trocknen zu lassen. Also eher 15 Minuten,
Gerard. Ja. Ganz kurzer Ausflug nochmal in die Physik. Ja, Martin, da hätten wir jetzt noch deinen Kollegen Dr. Bruns, der hätte uns da jetzt wahrscheinlich noch eine kleine kurze Abhandlung drüber. Ich versuche das mal so unfachmännisch wie immer zu erklären. Sowohl die Dauer der Trocknung, das ist ja klar, wenn ich meinen Küchenraum schon sehr, sehr feucht gekocht habe über einen langen Zeitraum, dann dauert auch natürlich die Trocknung des Kohlefilters deutlich länger, respektive funktioniert gar nicht, wenn ich schon viel zu feucht den Raum habe. Deswegen meine ich jetzt so mein Versuch zur Überleitung zum Thema Feuchtigkeit und Umluft. Und die übliche Reklamation von Nutzern ist ja immer, diese Dunsthaube, man hat mir gesagt, ich habe jetzt hier das beste Gerät gekauft und so weiter, die saugt ja gar nicht an. Ich versuche das immer Nutzern dann zu erklären, Leute, das ist ähnlich wie im Schwimmbad. Geht mal ins Schwimmbecken und macht die Gegenstromanlage an. Ihr kriegt durch diese Gegenstromanlage, also einen Wasserstrom im selben Medium im Wasser, es ist da keine hohe Leistung zu erzielen, weil ich einfach zu viel um mich herum habe. Also wenn ich meine Küche schon zu feucht gekocht habe, dann ist auch dieser Umwälzgrad, den du gesprochen hast, Martin, also dass dieses ja mehrfach durch die Haube muss, damit es gereinigt wird, der ist dann weg. Ergo, Überleitung zum Thema, wir müssen was an der Feuchtigkeit tun oder wir müssen sie beobachten.
Das Thema Feuchtigkeit wird von keinem Filter behandelt. Genau. Das heißt, es gibt einen Fettfilter für das Fett, wie gut und schlecht der auch ist, sei dahingestellt, der muss auch gepflegt sein, ist der optimal, ist alles schön. Die Feuchtigkeit interessiert das aber nicht. Das nächste ist der Aktivkohlefilter, auch der kann gut oder schlecht oder neu oder alt sein. Die Feuchtigkeit ist trotzdem da und mit den Gerüchen durchströmt eben auch die Feuchtigkeit jedes Mal das Dunstabzugssystem, kehrt aber immer mit der gleichen Feuchtigkeit in den Raum zurück. Mhm. Nur, dass mit jeder Minute Kochen, mit jedem weiteren zugeführten Wasser, was durch Kochen, also Wasserdampf, Feuchtigkeit aufsteigt, kumuliert sich natürlich die Feuchtigkeit in meiner Küche oder in meinem Raum.
Ich möchte einmal kurz die verschiedenen Dunsthauben, die wir so im Markt haben, ansprechen. Einmal kurz aufzählen. Wir sprechen über Wandhauben. Wir sprechen über Inselhauben, wir sprechen über Deckenlüfter. Es gibt eine Flachschirmhaube, das ist ja auch quasi eine Wandhaube. Dann gibt es Lüfterbausteine, die werden gerne in Landhausküchen verbaut. Es gibt diese Downdraft-Systeme, also mechanische Geräte, die hinter einem Kochfeld herausfahren und dann eben eine Abluft-Umluft-Situation darstellen. Und dann gibt es diese seit wahrscheinlich 15 Jahren ungefähr jetzt diese Muldenlüfter-Situation großflächiger im Markt. Alle Systeme sind im Umluft- und Abluftbetrieb möglich, keine Frage. Ich sag mal, Sascha und ich, wir sind da, glaube ich, einer Meinung. Martin, mal eine Frage an dich. Dieses Thema Deckenlüfter, je nach Raumhöhe, dann habe ich 2,50 Meter, mal habe ich 2,60 Meter oder 3 Meter. Da würde ich immer sagen, so ein Deckenlüfter ist eine nette Lösung, aber es ist natürlich ein weiter Weg für den Rasen, da oben hinzukommen. Funktioniert aus meiner Sicht nur mit einer Abluftlösung richtig gut. Und ich habe natürlich immer das Problem, dass ich da hochkraxeln muss, um das Ding zu reinigen. Halte ich auch für müßig. Wie seht ihr das? Habt ihr da Erfahrungen speziell, was Deckenlüfter angeht?
Also speziell ist das Thema Deckenlüfter. Es hat immer etwas zu tun mit dem Erfassungsgrad. Unabhängig, was es für ein System ist, ob es jetzt eine wandhängende Haube ist oder ein Muldenlüftungssystem oder ein deckenmontiertes System. ich kann das schlecht einschätzen, was besser oder schlechter ist. Alleine von der Montagesituation, also auch für den Endkunden, was den Service angeht, tut es sich sicherlich mit einem in die Decke integrierten Lüftungssystem vermutlich kein Gefallen, wenn er da auf die Kochinsel, ich stelle mir das mal so vor, auf die Kochinsel klettern muss, um da einen regelmäßig einen Filter zu tauschen oder das System zu reinigen, weil das fällt ja genauso an wie bei einer direkt vor einem hängenden Wandhaube. Mhm. Ich wäre da auch bei Gérard, jetzt mal unabhängig von der Leistungsfähigkeit, da wäre ich immer bei einem Abluftsystem. Mhm. Wobei das natürlich mit Umluft funktionieren mag, das kann ich nicht beurteilen. Aber alleine so von der Pflege stelle ich mir das einfacher vor, wenn das auf Abluft montiert.
Und aus unserer Sicht, Sascha, wöchentlich, ne?
Ja,
also wir müssen da nicht drüber sprechen,
dass das immer von der Menge des Kochens. Also dieser Deckenlüfter im Abluftmodus oder im Abluftsystem funktioniert natürlich exzellent und ist auch ein Thema für Leute, die Gas lieben. Weil du hast ja durch diese Flamme eine tolle Thermik. Ich brauche bei Gas ohnehin und auch Leute, die mit Gas kochen, das sind ja teilweise Profis, da wird dann rumflambiert und so weiter, damit die ihren Haus nicht in Brand stecken. Das ist für mich also eine Zielgruppe, Thema Deckenlüfter. Die machen da wenig kaputt sozusagen. Und der Deckenlüfter funktioniert durch die hohe Thermik natürlich auch da extrem gut. Die sind auch zufrieden üblich damit. Und die muss man dann einfach nur ein bisschen konditionieren. Mensch, wenn du jetzt heute viel gekocht hast, dann machst du bitte aber auch heute Abend noch deinen Filter sauber.
Hm. Martin.
Und da würde ich mal eben anschließen. Ich glaube, wenn ich diese große Entfernung habe von meiner Kochstelle zu meinem Lüfter, dann ist es umso wichtiger, dass man eben dieses System nicht erst einschaltet, wenn man die Pfanne aufs Kochfeld stellt, sondern da muss ich auch schon mal 5 Minuten mindestens vorher dafür sorgen. Das erhöht natürlich auch deutlich die Effizienz und bildet dann diesen Luftvorhang aus, dass man das System wirklich frühzeitig einschaltet und auch ordentlich lange nachkocht.
Genau, absolut. Es ist, ich habe diese Dinger, bezeichne ich auch immer, wenn es da mal Probleme gibt, das ist keine Dunstabzugshaube. Ein Deckenlüfter ist ein Lüftungssystem, weil er allein aufgrund der Bauhöhe den Raum einbezieht. Also da muss ich auch einschalten, wie du sagst, natürlich immer, aber der braucht auch einen deutlich längeren Nachlauf, damit er die Luft in dem Raum dann auch nochmal sozusagen reinigt, nenne ich es jetzt mal unfachmännisch, damit
also, der Hörer das mitkriegt. Wir reden ja bei einem Deckenlüfter aus meiner Sicht jetzt nicht über einen großen Designpreis. Ein Deckenlüfter wird hergenommen, wenn ich eine Kücheninsel habe. An einer Wand macht es aus meiner Sicht wenig Sinn.
Nein.
Ja, und wenn ich so eine Insel habe, kann ich auch eine normale Inselhaube hernehmen im Umluftbetrieb. Ja, und dann ist auch die Empfehlung, ganz wichtig, Stoßwinde zu verhindern, zu vermeiden. Man kann irgendwo ein Fenster aufmachen, wenn kein Durchzug irgendwo hergestellt wird. Aber diesen Luftvorhang, Martin, den zerstören wir natürlich durch diesen Luftdurchzug von Fenster zu Fenster.
Das ist natürlich richtig. Aber dieses Phänomen kann man ja auch schon feststellen, wenn man, ich habe zu Hause ein ganz normales 60er Kochfeld, eine darüber hängende Dunstabzugshaube, die direkt angeschlossen ist nach draußen und trotzdem, wenn ich da, ich sag mal, wenn da Wasser aufsteigt, Wasserdampf und ich laufe dann mal so an meiner Arbeitsplatte von links nach rechts, dann sehe ich schon, dieses Absorb verändert sich sofort.
Genau.
Also Querlüftungen, das sollte natürlich vermieden werden. Das wäre dann besser, ich öffne im ersten Stock irgendwo ein Fenster oder weit weg von der Kochstelle, dann habe ich also die Gewähr, dass ich in diesem Raum sehr, sehr ruhig eben dieser Luftvorhang bilden kann.
Absolut. Ja. Also nochmal zum Thema Umluft. Sascha und ich sind Fan der Abluft. Ist gar keine Frage. Aber Fakt ist, lieber eine sehr gute Umluft als gar keine Haube. Das müssen wir auf jeden Fall festhalten. Wenn man Abluft darstellen kann, Abluft. Alles wunderschön.
Vollkommen richtig.
Also die Bemerkung gerade war auch jetzt unabhängig vom System. Also dass, wenn ich an meiner Kochstelle vorbeilaufe, und die Haube funktioniert und die Haube läuft, dann wird sich auch bei Umluft wird sich der aufsteigende Kochrasen in dem Moment etwas verwirbeln. Das ist also jetzt erstmal unabhängig, genau, ob wie die Haube dann nachher angeschlossen ist.
Vollkommen klar, selbstverständlich. Thema Umluft. Die Nutzer und die Planer müssen natürlich eines wissen, das wir ja auch schon angesprochen haben. Ich glaube sogar schon zweimal hier jetzt in diesem Podcast. Die Feuchtigkeit bleibt im Raum. Ich muss mich darum kümmern, dass diese Feuchtigkeit irgendwie aus dem Raum kommt. Unfachmännisch einfach gesagt, ich muss mindestens mal ein Fenster, besser zwei öffnen, damit ich eine Stoßlüftung kriege, damit ich die Feuchtigkeit aus dem Raum kriege.
Im Anschluss nach dem Kochvorgang.
Anschluss nach dem Kochvorgang oder aber auch im Notfall während des Kochvorgangs. Also wenn mir die Fenster beschlagen, dann ist mein Raum zu feucht. Darüber muss man sich auch. Und wir haben doch auch bautechnisch ein Problem. Ein altes Haus, also so ein richtig uraltes Bauernhaus. Ganz ehrlich, da kannst du gerne Umluft mal machen. Diese Wände, die nehmen auch die Feuchtigkeit sanft auf vom Kochen, die geben sie wieder sanft ab. So wie wir heute bauen, wir leben ja in der Capri-Sonne-Tüte. Wir leben in einer Plastiktüte. Die Häuser sind so dicht, dass diese Feuchtigkeit des Kochens wirklich Probleme macht. Und ich werde immer etwas böse, wenn es gänzlich ignoriert wird. Feuchtigkeit, wenn sie nicht anständig gelüftet wird, erzeugt Schimmel und darum gibt es gar keine Diskussionen. Und ich habe gestern noch im Vorwege dieses Podcasts mit Martin telefoniert und bitte, liebe Hörer, wenn ihr eine Vorschrift findet, die euch eine Abluftlösung verbietet, eine gesetzliche Verordnung, irgendetwas, dann sendet sie bitte mir oder Martin zu, wir würden uns freuen. Denn ein sehr, sehr weit verbreitete, Missverständnis wird immer auch im Küchenhandel gerne propagiert. Nein, Abluft ist nicht mehr erlaubt, Sie haben ein KfW-Haus. Nein, dann dürfte auch heute kein Fenster mehr zum Öffnen sein. Und die Logik, Entschuldigung, dass es jetzt so lang wird bei mir, ich versuche schnell zu Ende zu sein. Die Logik ist doch auch, Leute, wenn es in eurem Raum stinkt nach dem Kochen, was macht ihr denn? Ihr reißt doch trotzdem die Fenster auf, weil ihr lüften wollt. Insofern, wenn Umluft sein muss oder gewünscht ist, die Feuchtigkeit, da müsst ihr euch drum kümmern.
Ja. Ich möchte gern überschwenken zum Thema, und das ist ein ganz besonderes, sehr aktuelles Thema. Ich möchte gern überleiten zu den Muldenlüftern. Wir sprechen jetzt nicht über die Abluft. Da haben wir gesagt, Abluft ist gut, ist super, ist schön. Wir sprechen über die Muldenlüfter. Und bei den Muldenlüftern besteht eben die ganz besondere Situation, dass eben vielfach der Vrasen, also Fette und Feuchtigkeit im Korpus einfach frei verblasen wird. Sascha hat eine ganz eigene Meinung dazu, die ich auch vertrete. Das ist keine gute Lösung, die Luft frei in den Korpus zu blasen, zu verteilen. Sicherlich je nach Bausituation, aber grundsätzlich. Ach Sascha, komm, ich hol Popcorn. Erzähl mal.
Ich mach's relativ kurz und ich nehme immer wieder gern den Spruch, den ich auch vor Gericht verwende, wenn ich dann nochmal bei Problemen zu meinem Gutachten befragt werde. Also nicht, es gibt natürlich keine Probleme mit meinem Gutachten, aber die haben das Problem nicht verstanden. Entschuldigung. dann sage ich immer, passt auf, Leute. Pilzsporen fliegen überall in unserer Luft rum. Schimmelpilzsporen. Das ist ja, ich sag mal, Basiswissen, das weiß man. Wenn ich jetzt Restfette, die habe ich, darüber haben wir gesprochen, und die Feuchtigkeit habe ich sowieso. Und ein Küchenschrank, die Konstruktion einer Küche, dieser Schrank ist nicht überall mit einer Oberfläche beschichtet, sondern da sind auch Rückwände eingenutet und so weiter. Ich habe also Holzwerkstoffe offen und das ist ein organisches Material, das ist Holz. Und die Verbindung von Holzwerkstoff, Fett, Feuchtigkeit und den Pilzsporen, die das Ding natürlich ansaugt, muss, nicht könnte, sondern muss Schimmel erzeugen. Und der dann irgendwann natürlich auch eine gesundheitliche Belastung darstellen kann. Daher aus meiner Sicht ist die ungeführte Umluft, das heißt, ich blase das irgendwo in eine Schrankkonstruktion oder an die Wand und dann glaubt man, dass es sich selbsttätig unter diesem Sockel der Küche so verteilt, dass es dann auch angeblich austrocknet. Diese Konstruktion ist aus meiner Sicht, und ich bin ja der das schlussendlich dann für Gerichte beurteilen soll, immer als fehlerhaft anzusehen. Und dann würde ich jetzt Martin mal bitten, ihr habt da auch tolle Möglichkeiten, ja, und ein Riesenforschungsprojekt gerade. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr das jetzt seht.
Wir haben in der Tat tolle Produkte. Da könnte ich jetzt auch eine ganze Zeit darüber reden. Wir beschäftigen uns seit über 40 Jahren, also seit 1975, mit Küchen. Am Anfang war es Küchenabluft, haben wir vorhin behandelt. Das wandelte sich im Laufe der Jahre und hat sich extrem gewandelt ab 2005, ab 2007 in Lüftungssysteme, weil wir auch erkannt haben, natürlich Abluft ist das Maß der Dinge, das wissen eigentlich auch alle, das weiß der Fachhändler, das wissen auch viele Kunden. Problem, es ist nicht immer umsetzbar. Also muss man eine Lösung entwickeln, um die Feuchtigkeit, um die geht es, die Gerüche machen dem Möbel nichts, das Fett auch nur so bedingt, aber die Feuchtigkeit ist eben unter Umständen ein Problem. Und deswegen haben wir schon vor einigen Jahren verschiedene Systeme entwickelt, geschlossene Systeme, die können an den Anschlussstutzen des Muldenlüftungssystems des Tischlüfters angeschlossen werden und können geführt die feuchte, warme, meinetwegen auch noch ein bisschen fettige Luft, das hängt ja auch immer von der Pflege der Filter ab, haben wir gerade gehabt, sicher durch ein geschlossenes System aus Kunststoff zurück wieder in den beheizten Küchenraum leiten. Denn das ist, glaube ich, auch klar, die Temperatur zwischen, egal wie gut die Wand isoliert ist, die Außenwand oder die Innenwand, die Temperatur wird dort immer geringer sein wie die Raumtemperatur in der Küche, wo quasi geheizt wird, wo ein quasi anderes Klima herrscht als hinter oder unter dem Küchenschrank.
Ja,
deswegen empfehlen wir ganz klar eine geschlossene Lösung, da ist man langfristig auf der sicheren Seite.
Absolut. Also du hast ja, und das ist auch für mich wichtig, deswegen bete ich auch dieses Thema immer hoch und runter. Es wird sicherlich auch dann Lösungen geben, wo man dem Nutzer nur sagen kann, bei deiner Konstruktion der Küche hier, muss ich dir diese Luft wirklich direkt vor die Füße ausblasen, weil es konstruktiv nicht anders geht. Und dann würde man auch vielleicht drüber nachdenken, dann ist doch vielleicht der Muldenlüfter für mich, für diese eine Situation, könnte überdacht werden. Aber wichtig ist, ganz klar, keine Diskussion darüber, diese Luft muss raus aus einer Schrankkonstruktion und weg von der Wand. Denn dann merkt vor allem auch der Nutzer, ich habe die Feuchtigkeit und ist dann natürlich auch dafür verantwortlich zu lüften.
Gut, er ist immer, auch wenn er nicht kocht, ist er verantwortlich zu lüften.
Vollkommen richtig.
Also ein Lüftungskonzept ist, würde ich sagen, für jeden Mieter und auch für Hausbesitzer sollte man irgendwann mal gehört haben, was ich denn tun muss, damit mein Haus regelmäßig gelüftet wird. Mit Stoßlüften, also gegenüberliegende Fenster öffnen.
So. Genau. Martin, jetzt habe ich eine Frage abschließend mal. Also ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrundet. Ich würde jetzt doch noch mal einen kleinen Werbeblock einstreuen. Wenn jetzt ein Handelspartner total unsicher ist, ein Küchenprofi hat eine Küche geplant und weiß nicht so recht, ist diese Umluft- oder diese Abluftsituation, die er geplant hat, Stand der Technik, hat er das gut gemacht, funktioniert das, kann der sich an euch wenden, habt ihr da eine Hotline, eine Unterstützung, um den Profi da zu unterstützen, dass schlussendlich der küchenliebende Küchenkäufer eine perfekte Küche bekommt?
Also wir haben für den Küchenliebenden und für den Küchenprofi keine direkte Hotline. Der Küchenprofi, also unser Händler, hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, hier im Innendienst anzurufen und die eine oder andere Frage zu stellen. Was wir aber haben auf unserer Internetseite, findet man eben den Leitfaden für Dunstabzugssysteme für Wohnküchen, also für die private Küche. Mit allen Facetten, Aspekten, Abluft, Umluft, neues Haus, Energieeffizienzhaus, Altbau. Und da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir heute Morgen hier besprochen haben, gibt es da nachzulesen. Und auch unsere Außendienstler sind draußen ständig aktiv, schulen unsere Kunden in Schulungsblöcken über dieses Thema, sensibilisieren die. Es ist ein komplexes Thema, ja, und es gibt auch nicht die perfekte Lösung. Deswegen muss man immer als Küchenplaner oder vielleicht auch als Küchenliebender, als Küchenkunde oder Kücheninteressent sich darüber vielleicht im Vorfeld schon mal Gedanken machen. Mhm. Wo komme ich her? Ich sag mal, ein Mieter, der heute in einer Mietwohnung mit einer abluftbetriebenen Haube wohnt, der wird sich garantiert umstellen, wenn er in seinem neuen Haus oder in seiner Eigentumswohnung jetzt eine Umluftsituation eingebaut bekommt. Das wird für ihn ein völlig anderes Klimaempfinden in der Küche sein.
Ich will noch mal zu dem Leitfaden ganz kurz, ganz neutrale Meinung dazu sagen. Dieser Leitfaden ist keine Werbung für Firma Naber. Es steht Naber drauf, ja, weil ihr das natürlich initiiert habt. Aber dieser Leitfaden ist auch bei uns Sachverständigen. Er ist sehr, sehr positiv aufgenommen worden und ist in der Branche etabliert. Also da, das sind Fakten, die ihr da wirklich sehr gut verständlich ermittelt habt, und wir freuen uns, dass es sowas gibt. Also hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt eure Lüftungsrohre verkaufen wollt oder euer Zubehör, sondern das sind unabhängige Informationen, die ich wirklich für sehr, sehr wichtig erachte.
Ja, wir würden das mal verlinken, und entsprechend in den Shownotes und auf der Homepage, dass also die Küchenliebenden da auch diesen Bereich finden. Ja, super Geschichte. Martin, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte noch mal sagen zur Dankeschön für die schon mal für die Akzeptanz, dass das also von den Sachverständigen genutzt wird, dem unserem Leitfaden zugrunde. Das ist eigentlich aber nur die Essenz für den Küchenhändler, für den Küchenkäufer, für den Küchenliebenden, sich da zu informieren. Davor liegt eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung, an der zum Beispiel auch das Passivhaus-Institut beteiligt war. Und verschiedene Institute für gebäudetechnische Ausrüstung. Man kann sowohl, ich sag mal, diesen Leitfaden Light als auch die komplette wissenschaftliche Abhandlung kann man auf unserer Internetseite finden. Das könnt ihr vielleicht im Nachgang einfach anhängen.
Machen wir.
Und da ist es wirklich, und das ist nochmal ganz wichtig, unabhängig ist das erstellt worden.
Ja, das machen wir sehr verlinken gerne. Das auf jeden Fall. Ja, Sascha, Fazit. Was ist unser Fazit heute?
Also das Fazit bei uns ist natürlich ohnehin, wir stehen auf Abluft, wir werden dabei bleiben, und wenn es Umluft sein muss, dann bitte bestmöglich beim Muldenlüfter, nie in die Konstruktion, und liebe Küchenprofis, bildet euch in dem Thema fort.
Absolut.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Es war so sehr interessant, ein sehr interessanter Austausch. Es ist tatsächlich so, bei der Abluft ist halt der ganz große Vorteil, was aus einer Küche herausgesaugt wird, nach draußen geblasen, ist einfach im Haus nicht mehr vorhanden, um da irgendwelche Dinge zu veranstalten. Das andere ist, wir wissen auch, viele Häuser werden heute, oder der Küchenkunde kommt in ein Küchenstudio oder zum Händler, da ist der Fußboden quasi schon gelegt. Das heißt, ich bekomme kein Abluftrohr mehr in den Estrich gelegt. Auch da wissen wir, das ist die Realität. Mhm. Aber auch da sind wir immer bemüht, möglichst die bestmögliche Lösung, die bestmögliche technische Lösung im Markt anzubieten. Ja.
So, Gerard, ja, jetzt hatte ich heute so viel Redezeit. Nun mach du mal so das Restgeplänkel. Ich habe ja heute so viel technisch geredet.
Nein, also Martin, erstmal vielen Dank für die technischen Ausführungen. Ich denke, da war für ganz viele was dabei. Ich habe wieder was dazugelernt. Und jetzt kommen wir nochmal zur Person Martin Starks. Wir reden gern über die Küche. Oder was passiert in der Küche? Wie sieht so dein Lieblingsgericht aus in der Kindheit und heute? Das sind so Standards, so traditionelle Fragen, die wir eingebaut haben.
Zur Kindheit ist relativ einfach. Ich bin 1963 geboren. Ich glaube, Anfang der 60er Jahre hat die Firma Maggi die bekannten Eier-Ravioli erfunden. Ja. Das ist nach wie vor eins meiner Lieblingsgerichte. Ja. Also wenn ich früher krank war, hat meine Mama gesagt, was möchtest du denn wohl zum Essen? Ja, das war dann Eier-Ravioli. So, heute hat sich das gewandelt. Ich mag immer noch gerne Pasta.
Ja.
Deswegen weiß ich eben auch, dass Pasta kochen Wasserdampf, Feuchtigkeit verursacht. So nach meinem Lieblingsgericht heute gefragt, da ist das in einer Pfanne gebratene, schön mit Mehl und Ei panierte Wiener Schnitzel, wo die Kunst in der Panade und im Braten liegt.
Machst du selber auch?
Mache ich auch selber, muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich bin nicht derjenige, der jetzt jeden Abend oder jedes Wochenende kocht. In der Woche übernimmt das meine Frau. Ja. Und aber wenn, dann muss es also nicht das ganz Große sein, sondern da tut es ein Schnitzel. Und wir haben ja gesagt, wir kommen von der holländischen Grenze. Also ein Schnitzel mit Pommes ist immer was, worüber man mich glücklich machen kann.
Und das ist wahrscheinlich das beste Wiener Schnitzel nördlich Wiens, oder?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also.
Nein, alles gut. Was ist denn so dein Küchenhelfer in der Küche oder auf welches Utensil möchtest du auf gar keinen Fall verzichten? Das kann ein Gerät sein, das kann ein Schneebesen sein, ein Messer, ein whatever. Was ist für dich der wichtigste Part in der Küche?
Also für mich in der Küche ist neben der Dunstabzugshaube, die das Ganze vernünftig, die mein Kochfeld reinigt, habe ich persönlich den meisten Spaß mit Lichtsystemen,
ja,
die also meine Küche emotional oder praktisch ausleuchten, wo ich dann vielleicht sogar sagen kann, meinem Google oder meiner Alexa, mach das Licht mal jetzt hell,
ja,
oder ich möchte zum Essen ein Ambiente-Licht. Das ist eigentlich das, was mir in meiner Küche am meisten Spaß macht. Ja, ich kann das jetzt schlecht runterbrechen auf einzelne Küchengeräte.
Dann ist es ja,
aber super wichtig. Und das Licht. Ja, Licht ist super wichtig.
Martin, dann ist es ja auch nicht von Nachteil, wenn man bei jemandem arbeitet, der diese Systeme vertreibt.
Genau. Und genau. Oder am Ende des Tages, der sitzt jetzt gerade bei euch, quasi mitentwickelt
auf. Genau.
Ja. So. Und da ist viel Bewegung.
Und in eigener Sache, wir verweisen hier auf die Folge 15, es werde Licht. Da haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. So. Die besten Feten finden in der Küche statt, behaupten wir. Sascha sagt immer, die besten Feten enden in der Küche. Und dazu braucht es natürlich Musik. Lieber Martin, hast du uns zwei Titel für die Party-Playlist mitgebracht? Die müssen so ein bisschen tanzbar sein. Hitmixe sind verboten, seitdem Sascha mal einen eingestellt hat. Und Opus Live is Live wird gern genommen, aber ist schon drauf auf der Liste.
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen, ne?
Ja, das war die größte Herausforderung in der Tat für diesen heutigen Podcast. Weil erstens, ich bin zwar ein ambitionierter Streamer,
ja,
ohne jetzt hier eine Marke zu nennen, aber ich höre nur Alben und ich hasse Playlists.
Ah.
So, aber ich habe trotzdem was Tanzbares gefunden, weil Echoes von Pink Floyd 26 Minuten das Ganze überspannt,
ja,
hatte,
ja,
und auch nur bedingt tanzbar ist. Also habe ich mir ausgesucht von Kyrill, das ist ein, glaube, DJ, der hat ein altes Lied, Disturbed heißt das, neu gemischt. Ich habe das neulich mal so bei 2, 3 YouTube-Videos so als Hintergrund gesehen und fand das sehr schön, habe ich mir dann rausgesucht, wer das macht. Und als zweites ist auch so eine schöne Abtempo-Nummer, die passt auch so mal zu einer Gartenparty oder ja einer Party in der Küche, wenn es denn dazu kommt. Das wäre von James Blunt, Beside You. Und ich habe gesehen, das ist schon was teilweise recht Modernes, was in eurer Playlist noch fehlt.
Top. Ja, dann nehmen wir das jetzt auf. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Also dieses Kyrill, das kenne ich nicht so vom Namen. Vielleicht habe ich es schon mal gehört.
Aber von der Melodie.
Das Lied wirst du kennen.
Und, ganz bestimmt. Das ziehe ich mir nachher mal rein. Ja, wunderbar.
Kyrill kennt auch niemand in unserem Alter, glaube ich.
In unserem Alter. Ja, das hast du aber schön gesagt.
Jetzt ohne dem Sascha zu nahe zu treten.
So. Lieber Sascha, mach's kurz. Hast du noch eine Werkzeugliebe?
Ja, ich habe eine Werkzeugliebe, was gleichzeitig auch der Küchenhelfer ja sozusagen fast ist.
Ja.
Irgendwie wird man ja sein Handwerker-Background nicht los und kein Handwerker kann doch ohne Kaffee sein. Und ich rege mich immer massiv auf über Kaffeepreise an Tankstellen, an Autobahnen, dass du dafür so häufig ja einen mittelmäßigen kleinen Kaffee dann mittlerweile 4,80 zahlst. Und das hat mich alles total angenervt. Oder ich will nur mal so anhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir eine Akku-Kaffeemaschine angeschafft. Das Ding ist total klasse. Ich muss jetzt einen Markennamen nennen, damit das alle kennen. Da gehören diese Senseo-Pads rein. Das weiß dann, glaube ich, fast jeder Hörer. Kostet irgendwie so schlanke 100 Euro, das Ding von Makita. Kann man bis zu 2 Akkus reinstecken. Wenn das mittelgroße Akkus, so eine 4 Amperestunden Akkus, 2 Stück sind, dann kriegst du da locker 10 Tassen Kaffee gekocht. Also ich habe immer so ein leichte Camping-Erfahrung. Heckklappe auf, Kaffeemaschine an und genieß dann meinen frisch gebrühten Kaffee. Verlinken wir mal auf Contorion, ist da jederzeit zu beziehen. Ich bin total begeistert.
Da machen wir das. Also ich habe das ja schon mal gesehen, du hast das Moped wirklich im Auto.
Klar.
Und machst dir dann so deine kleine private Kaffeebar da hinten auf. Ne? Sehr schön. Ja, also wird verlinkt über Contorion, das ist unser Partner da in diesem Bereich. Wir danken für eure Unterstützung, dann fällt so eine kleine Provision an für uns. Ich sag mal so, ganz lieben Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt, ihr Küchenliebenden da draußen. Es hat wieder Spaß gemacht. Bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Lieber Martin, toll, dass du da warst. Das war eine runde Folge. Lieber Sascha, schöne Grüße in den Norden an euch zwei.
Ja, schönen Dank.
Ja, schöne Grüße aus dem Norden, darf ich denn jetzt zuerst mal sagen. Martin kriegt dann das letzte Wort gleich noch ganz kurz. Ich bin dann noch ein bisschen nördlicher als Martin, aber Martin ist ja sozusagen halber Holländer von der Position her.
Wo uns ja, ziemlich da. Also die holländische Grenze ist von hier 400 Meter entfernt, wobei es eigentlich in Wahrheit die niederländische Grenze
stimmt,
ist.
Stimmt, man sagt sie ja immer falsch, ja.
Aber es sind halt die Holländer unsere Nachbarn.
Also Martin, nochmal vielen lieben Dank für die tollen Informationen. Und wir freuen uns, dass du dabei warst.
Ja, ich bedanke mich, wünsche allen Küchenprofis, Küchenhändlern und Küchenliebenden und Küchenkaufenden viel Erfolg beim Vermehren der jetzt gewonnenen Erkenntnisse.
Vielen lieben Dank. So soll das sein.
Bis zur nächsten Folge.
Alles Gute. Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.